Ordnen wir zunächst mal ganz kurz das Objekt der Begierde ein. Ist Remdesivir das Wundermittel im Kampf gegen Covid-19?
Es wird gelegentlich so präsentiert, aber das Wundermittel scheint es nun wirklich nicht zu sein. Es ist ja eigentlich entwickelt worden für eine ganz andere Erkrankung, Ebola. Die Studienlage ist noch sehr unübersichtlich. Im Moment scheint es so, als ob es die Behandlungsdauer etwas verringert. Aber dass das nun das Mittel ist, das alle Leute gesund werden lässt, die an Covid-19 erkrankt sind, das kann man nicht sagen.
Aber immerhin, wenn es sich bestätigt, die Verringerung der Behandlungsdauer. Wir wissen, wir haben eine große Ausbruchslage gerade in den USA. Der oberste Seuchenbekämpfer in den USA, Dr. Anthony Fauci, der spricht davon, dass wir möglicherweise bald 100.000 tägliche Neuinfektionen in den USA haben könnten. Da wäre das ja natürlich schon relativ hilfreich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also wenn das stimmt, dass sich im Schnitt die Behandlungsdauer verkürzen lässt um ungefähr 4 Tage, dann nimmt das natürlich ungeheuren Druck von Einrichtungen wie Intensivstationen, die Patientinnen und Patienten behandeln. Man muss, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, bis das ganz sicher ist. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass Remdesivir heftige Nebenwirkungen haben kann. Aber gleichwohl, 4 Tage kann sehr sinnvoll sein.
So, ist ein US-Medikament, wird von einer US-Firma hergestellt. Ist es da verwerflich, dass sich die USA dann den Erstzugriff sichern? Hat Deutschland mit seinen Masken ja auch gemacht, als sie knapp wurden.
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, gerade bei Arzneimitteln, weil es sich bei Arzneimitteln ja nicht um Güter handelt, wie auf die man verzichten kann, wenn man sie denn dringend braucht. Und es ist in gewisser Weise etwas unfair, hier einen Erstzugriff zu machen, obwohl es verständlich ist, dass man das macht. Es ist deshalb unfair, weil es die Möglichkeit anderen nimmt und vor allem, weil es die Möglichkeit anderen nimmt, dieses Medikament zu nutzen, die vielleicht bei der Entwicklung, dadurch, dass sie Patientinnen und Patienten in Forschungsstudien mit eingeschleust haben oder auch durch Zulassungserleichterung dazu beigetragen haben, dass das Medikament überhaupt auf den Markt kommen kann, also nicht Zulassung, sondern Forschungserleichterung, dass all diese dann hinten rüberfallen. Also es ist überhaupt mit Arzneimitteln immer schwierig, weil in gewisser Weise Grundgüter anderen Gruppen vorenthalten werden. Aber gleichzeitig ist es verständlich.
Ja, unfair, ja, und verständlich, sagen Sie. Und vor allen Dingen in der Krise scheint es ja gang und gäbe zu sein. Siehe das Maskenbeispiel in Deutschland. Auch die Bundesregierung ließ ja auch sofort verlauten, man habe sich genug Remdesivir gesichert. Also es zeigt ja auch, dass die Bevölkerung das erwartet.
Ja, genau. Und das ist allerdings in der Arzneimittelforschung und Arzneimittelverbreitung, dem Verkauf, ein ganz altes Thema, dass natürlich die Arzneimittelhersteller, die Investitionskosten hatten, Herstellungskosten, jetzt diese Kosten wieder reinholen möchten, auch die Forschungskosten, deshalb die Medikamente vielleicht teurer verkaufen, als sie sein müssten. Dass gleichzeitig aber gerade vulnerable Gruppen, damit meine ich Leute, die arm sind, jetzt auf die Welt bezogen, Länder, die sich überhaupt keine Mittel leisten können, dass die am Ende ohne Medikamente dastehen. Und das ist eine riesige Spannung zwischen freiem Wirtschaften einerseits und ja, einer Frage nach sozialer Gerechtigkeit auf der anderen Seite.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Remdesivir ist noch nicht das Wundermittel, kann möglicherweise die Behandlung und den Druck in den Kliniken ein bisschen erleichtern. Aber es wird jetzt den Lauf der Dinge, der Pandemie nicht unbedingt verändern. Ist das, was wir hier erleben, möglicherweise nur das Vorgeplänkel des Verteilungskampfes, den wir dann erleben werden, wenn der erste Impfstoff auf den Markt kommt?
Das glaube ich ganz sicher. Also Remdesivir, das kann am Ende des Tages so enden wie die ganzen Chloroquin-Bestände, die sich die auch einige Staaten gesichert haben. Aber man sieht hier schon, was auf uns zukommt, wenn es eine Impfung gibt. Und da muss man gar nicht in die Zukunft gucken. In der Vergangenheit war das bei Medikamenten, die man genutzt hat oder versucht hat, damit HIV-Infektionen zu bekämpfen, AIDS zu behandeln, da war das genauso. Also die waren zu teuer, als dass sie sich alle leisten könnten. Und es hat einige Anläufe gebraucht, günstigere Varianten dann auf der Welt zu verteilen.
Sie haben schon den Hinweis gegeben, Sie sind nicht nur Medizinethiker, Sie sind auch Medizinhistoriker. Schauen wir in die Vergangenheit. Sie haben gerade AIDS angesprochen. Warum lernt man nicht aus der Vergangenheit?
Ja, weil hier eben genau die Spannung zwischen freiem Wirtschaften, Interessenlagen, den nationalen Interessenlagen und einer globalen Solidarität zu stellen sind. Also genau diese Fragen sind im Raum. Und die internationale Solidarität, das ist bei all den Debatten um Verteilung von knappen Ressourcen immer die letzte Wiese.